3, 2, 1. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge des Coffee & Chain Drinks Podcastes. Heute ein Kaffeekränzchen mit Tim. Hallo Tim.
Hallo Thomas. Hallo ihr alle.
Mit Nicole.
Hallo zusammen.
Mit Marc.
Hallo ihr Lieben.
Und natürlich mit mir, mit dem T-Racer. Grüße gehen in die Runde. Und ja, ich freue mich auf ein Thema, was wir heute besprechen. Ich freue mich eigentlich schon drauf, seitdem wir die Vorschau gemacht haben. Es geht um den Wörthersee-Gravel vom Anfang April, den ihr drei besucht habt. Und ja, ihr habt Erlebnisse mitgebracht. Es ist ein Gravel-Rennen gewesen, international UCI-Rennen, WM-Qualifier. Und obwohl ich tatsächlich derzeit noch keine ausgeprägte Affinität zu Gravel-Events habe, bin ich gespannt, was ihr zu berichten habt. Von daher, lasst uns reinstarten, lasst uns einen Seelen-Deep-Dive machen, wie es euch vor Ort ergangen ist. Geht's euch gut? Habt ihr euch erholt?
Ich glaube, wir haben uns alle also, sehr gut erholt. Denke ich,
ne? Erst keiner, dann alle auf einmal. Ja. Marc, du gerne zuerst. Als
Tim hat sich so gut erholt.
Seniorität respektieren.
Auf dem Sprung in den Urlaub. Der braucht jetzt Ruhe. Nein, es war total super. Wir sind, denke ich, alle drei wieder erholt zurück. Und wie du schon sagtest, T-Racer, es war sehr erlebnisreich. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dich tatsächlich ein bisschen anfixen können. Habe ich mir mal bei mir gedacht, als ich mich vorbereitet habe.
Es kommt auch so ein bisschen drauf an, auf was ihr für Antworten, ob ihr die richtigen Antworten auf meine Fragen gebt. Mal schauen, was passiert. Ich habe selbst noch niemals den Wörthersee in live gesehen, immer nur aus der RTL-Soap damals mit Roy Black, ein Schloss am Wörthersee. Ich glaube, ihr habt das Schloss auch gesehen, können wir gleich drauf eingehen. Nicole, wie geht's dir jetzt danach?
Ja, mir geht's super, super gut. Es war für mich ja im doppelten Sinne ein total besonderes Erlebnis. Es war mein erstes Gravel-Rennen. Ich habe bisher immer gesagt, wie so unser Mr. Wade, Gravel fui. Aber es hat sich ein bisschen gewandelt. Und mir geht es echt gut und ich zehre noch ein bisschen von dem Erfolgserlebnis, von meinem ganz persönlichen.
Jawohl, bin ich gleich auch sehr gespannt drauf. Tim, du bist der Dritte im Bunde. Du hast im Vorfeld Ziele formuliert. Ob du sie erreicht hast, werden wir gleich erfahren. Aber zunächst einmal hat es ja schon vor oder bei der Anreise für eine Überraschung für dich gegeben. Kannst du da kurz drauf eingehen?
Du bist nicht der Einzige, der den Wörthersee noch nicht gesehen hat, von dem wir gleich noch mehr erzählen werden, von der Schönheit oder vielleicht nicht so Schönheit der Gegend. Wer den Wörthersee auch auf gar keinen Fall gesehen hat, ist Justin, der zugesagt hatte, uns zu begleiten zu unserem Abenteuer. Wir hatten uns sehr gefreut auf die tollen Fotos und die nette Gesellschaft des hochmotivierten jungen Mannes. Leider gab es in der Vorkommunikation offensichtlich missverständliche Verständnisse bezüglich des tatsächlichen Abreise- und Anreisedatums und Eventdatums, sodass ich nachts um 2 Uhr im glorreichen Niederzissen stand, um den guten Mann abzuholen. Der aber tief schlief, sein Handy nicht nur auf lautlos, sondern auch deaktiviert hatte. Das machen die jungen Leute anscheinend so. Dass ich völlig vergeblich des Nächtens in Niederzissen stand. Bei Familie Schild dann vor der Tür, also im Elternhaus des Sohnes. Und den Schildi nachts geweckt habe um 2 Uhr, weil ich dachte, ich war da mit Justin verabredet. Dann hat der sich Sorgen gemacht, ist dann im Auto nachts mit mir zu Justin nach Hause gefahren, ist dann in die Wohnung. Nehme an, dass er den Schlüssel hat. Ich habe unten gewartet, weil ich die Leiche nicht selber bergen wollte. Ich habe gedacht, soll der Vater erstmal gucken, was da los ist. Wer weiß, was da ist. Auf jeden Fall rief er dann und sagte, Tim, komm mal hoch, also zu der Wohnung von Justin. Der Justin sieht das anders. Ja, und dann war das leider so, dass der Justin das mit seinem Urlaub oder ich mit meiner Kommunikation oder wir alle in unserer Abstimmung irgendwie verpeilt hatten und er an diesem Tag mich nicht begleiten konnte und ich die Autofahrt, das waren dann doch auf dem Hinweg 12, 13 Stunden alleine angetreten bin. Das Gute war, dass er das wieder gut machen konnte, indem er mir ein USB-C-Ladekabel fürs Auto geben konnte, da die kabellose Ladefunktion in meinem Leihwagen nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also hat es sich doch vollkommen gelohnt, diese 2 Stunden Umweg. Und natürlich auch, um kurz ein paar Worte mit Justin zu wechseln.
Ja, ich bin gespannt, ob wir irgendwann auch die andere Seite der Medaille auflösen können, wie er die Sache von sich aussieht. Aber ja, das
böse Zungen, und diese böse Zungen sind ja sein Instagram-Feed, behaupten ja, er wäre an dem besagten Freitag auf einem Rave gewesen, anstatt mit uns am Wörthersee. Das muss noch endgültig geklärt werden.
Da ist dir was entgangen, denke ich. Aber du wirst es selber hören im Laufe dieses Podcasts, was da so passiert ist.
Ja, auf jeden Fall. Das Wochenende fing dann wirklich sehr kurzweilig an, als der Tim dann, ja, wir sind ja nachts gefahren, mitten in der Nacht anrief, schon ein bisschen konsterniert und sagte, es gab da eine Kommunikationslücke mit Justin. Ich fahre dann jetzt alleine. Ja, und dann haben wir aus der Not eine Tugend gemacht, nur Tim, und haben regelmäßig mal telefoniert, sind dann bei Sonnenaufgang irgendwo frühstücken gegangen und waren pünktlich am Wörthersee.
Am wunderschönen Wörthersee. Jetzt ist es gesagt worden.
Yes.
Ein schöner See, gelegen, eingebettet in hohen Berge. Ich glaube, auf der einen Seite ist Karwendel, auf der anderen Seite sind mir völlig unbekannte Berge. Das Besondere ist meiner Meinung nach nicht nur der See, es gibt viele schöne Alpenseen, sondern dass man eine tatsächlich große Fläche hat in diesem Tal. Man hat häufig, wenn man schöne Alpentälerchen hat, man guckt aber auch bumm direkt gegen eine Wand und kann so als jemand, der ans weite Gucken gewöhnt ist, wie ich vom Niederrhein, schon mal da klaustrophobische Ideen bekommen. Aber das ist am Wörthersee nicht der Fall. Also man kann tatsächlich sehr, sehr weit gucken, auch wenn man nicht über den See guckt, sondern auch bis zum nächsten Berg. Und es ist einfach ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll gelegen. Das ist mein Eindruck gewesen.
Das würde ich auch tatsächlich als Fact 1 bezeichnen, T-Racer, weswegen du da mal mit hin musst. Auch zum Graveln. Es ist großartig. Wir kennen alle das Edgetal, Münstertal, die Täler von der Transalp. Eng, steil und mit viel Bikefahren verbunden, klar. Da unten am Wörthersee, das war alles viel weitläufiger. Du hast die Alpen gesehen und bist da so gemäßig bergauf und bergab gefahren, halt mit einer riesenhohen Pace gegravelt. Also es war landschaftlich toll und ich muss sagen, sportlich auch ein Erlebnis.
Ja, der Wörthersee ist, ich habe immer mal als VW-Fahrer, wollte ich immer mal runter zum Golf GTI-Treffen, war es damals. Mittlerweile ist es ja VW oder VAG-Treffen oder Autotreffen insgesamt. Ich habe es nie geschafft. Kärnten, ja, hinterm Alpenhauptkamm, Wettersicherheit ist, glaube ich, garantiert. Und ich war mal am Nachbarsee, am Ossiacher See in Villach, ist in Klagenfurt, ist nicht weit weg, aber ich glaube 30, 40 Kilometer. Und, aber Tim, das Karwendel, das ist in Tirol, das ist bei Innsbruck.
Ja, dann ist es in Karwendel, was ist es denn? Weil es gibt, der Radweg ist Karwendel-Sichtradweg, K, was ist da, irgendein Gebirge mit K. Findet das raus.
Alpen. Dann weiß ich es nicht.
Komische Alpen.
Du erinnerst dich, Marc, das stand immer auf dem Navi. So und so Radweg folgen. Ich glaube, das müssen wir nochmal rausfinden. Ich glaube, Karwendel-Radweg.
okay.
Nichtsdestotrotz, bevor wir noch auf die Renn-Action und auf unseren WG-Fun eingehen, nochmal ganz kurz ein Wort zu Felden selber, wo ja dieses Rennen stattgefunden hat, wo ja auch dieses berühmte Schlosshotel am Wörthersee steht, das Falkensteiner Hotel. Ein Ort, der wirklich so nicht wahr zu sein scheint. Also es gibt da so, ich sag mal, Dschungelcamp-Casting-C-Promi-Vibes gemischt mit einem Euro-Laden neben Ferrari-Verleih, also und restauriertes Fachwerk neben heruntergekommener Abrissbude. Ganz, ganz seltsamer, irgendwie Retro, Vintage, ob das gewollt oder nicht gewollt ist, Charme, also ich kann es ganz schwer beschreiben. Also der Ort selber, der hat mich ein bisschen gruseln lassen.
Ist Felden der Hauptort am See?
Oder ja, Klagenfurt ist größer.
Ja gut, Klagenfurt ist aber eine Ecke weg, ne?
Also, ja, ja.
Weiß nicht. Ja, okay. Also ihr habt eine gemeinsame WG gehabt, ihr drei? Eigentlich zu viert, aber dann nur zu dritt. Das heißt, der Koch war nicht dabei. Wer hat das Amt übernommen?
Verpflegt haben wir uns selber, ganz schnell war klar, Felden und hat zwar irgendwie nur C-Promis zu bieten, die Preise sind allerdings anders angepasst, also da haben wir nicht schlecht gestaunt, als wir den ersten Supermarktbesuch hinter uns hatten. Gefühlt hatten wir nichts im Einkaufswagen, aber das Portemonnaie war fast leer. Und wir haben dann schnell beschlossen, okay, Selbstverpflegung ist angesagt. und haben dann ganz viel selber gekocht und haben uns verpflegt. Morgens gab es Reis. Wir haben alle für uns Reis zum Frühstück entdeckt, weil wir festgestellt haben, dass es irgendwie gerade so im Hinblick auf Fahrradtouren richtig gut vom Magen her ging und wir lange satt waren. Mein persönliches Highlight war, dass wir natürlich ein bisschen spartanisch eingekauft hatten, weil wir ja auch nicht so viel Zeit in der Küche verbringen wollten. Aber wir dann einen Abend festgestellt hatten, dass wir irgendwie keine Soße hatten. Und dann war es natürlich mega gut, dass wir den Lebensmitteltechniker dabei hatten, der dann aus dem Nichts eine Soße gezaubert hat, sich dann überlegt hat, okay, wie binde ich denn? Weil wir hatten natürlich kein Mehl und sonst was. Dann hat er kurzerhand das Wasser vom Reis genommen zum Binden und das war so mein persönliches Highlight des Wochenendes, was das Kulinarische betrifft. Tims selbstgemachte Soße aus dem Nichts gezaubert. Ja. Also wir haben uns überwiegend selbst verpflegt und es war echt gut. Am letzten Abend sind wir dann nochmal essen gegangen, weil wir gedacht haben, dann tun wir uns was Gutes. Und im Nachhinein waren wir alle ein bisschen enttäuscht. Unser Essen war besser.
Sehr schön. Rückblickend, bevor wir ins direkte Abenteuer einsteigen und euer Dasein auf dem Rad besprechen, habt ihr oder ist euer Training, was im Vorfeld absolviert worden ist, bei dir, Tim, waren es ja sogar 3 Monate intensives Training, ich glaube, bei Marc war es ein bisschen weniger, bei Nicole immer so mal ein bisschen mehr und dann wieder ein bisschen weniger. War das Training, was ihr bis dahin absolvieren konntet, richtig und hat es für das Event, für den Wörthersee-Gravel gewirkt? Nicole, fangen wir bei dir an.
Ich habe ja seit Dezember wieder langsam angefangen, überhaupt was zu machen nach längerer Pause. Und ich bin total zufrieden und würde sagen, ja, mein Training hat auf jeden Fall gewirkt. Ich bin sehr gut angekommen. Ich hatte mir ja vorgenommen, die 2 Runden zu fahren. War ja eigentlich so, als wir das letzte Mal gesprochen haben, noch gar nicht so sicher. Es war eher so ein Wunschtraum, dass ich dann diese mittlere Strecke fahre. Und das hat richtig gut geklappt. Von daher kann ich für mich sagen, mein Training war gut aufgestellt für das Event und ich bin da gut durchgekommen. Ich habe trainingsmäßig alles richtig gemacht.
Ich fand das sehr witzig, weil ich habe natürlich das im Live-Ticker verfolgt, was ihr da so abliefert und hatte mich eigentlich recht gut informiert gefühlt und bin dann selbst nachmittags zu einer Trainingsrunde aufgebrochen, weil auch hier war sehr schönes Wetter und hatte aber dann noch kurz mit dicken Fingern dir, Nicole, gratuliert zu deinem Finish unter 4 Stunden. Das war ja auch die Ansage im Vorfeld und bin dann losgefahren und irgendwann habe ich dann mal das Handy für ein Selfie aus der Trikottasche gezogen und hatte gesehen, oh, ich habe eine WhatsApp-Nachricht. Und dann hast du, wie, hä, wie jetzt, willst du mich verarschen, was soll denn das? Und dann habe ich so an mir gezweifelt und denke so, hä, bist du in der falschen Zeile gelandet, hast du da ein falsches Ergebnis gesehen? Und habe dann während der Fahrt nochmal getickert mit dir. Ja, und dann, ich weiß nicht, einer von uns beiden war etwas umnachtet, stellte sich ja, dann aber heraus.
Aber ich hatte eine gute Ausrede, es war Laktat pur.
Ja, genau, wenn das Laktat aus den Ohren kommt, nicht aus den Armen. Aus den Ohren.
Ja, genau. Ich war total erstaunt, weil ich hatte das noch gar nicht realisiert.
Ja, es gab einen Live-Ticker, der war auch recht aktuell. Ich war mir aber insgesamt etwas unsicher, weil ich auch Marc natürlich getickert habe und ja, da kommen wir später zu. Und Tim war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht im Ziel, da hatte ich nur Zwischenzeiten. Deswegen hat mich deine Antwort etwas verunsichert und ich habe gedacht, okay, jetzt hast du hier vielleicht einen rausgehauen und hast, weil du deine Brille nicht richtig aufgesetzt hast. Aber du hast gefinisht auf jeden Fall. Und zwar recht erfolgreich.
Ja, unter 4 Stunden. Das war total gut.
Ja, Tim, kommen wir zu dir. 3 Monate Training, intensives Training. Du warst in der Form deines Lebens, Form wie mit 20 hast du vorher geschrieben im Blog. Und hattest ja auch ein ambitioniertes Ziel bei unserer Vorschau. Ja, kundgetan, 4,5 Stunden hattest du als Ziel für die Qualifikation der UCI-WM selbst für dich ausgesprochen. Nicht ganz, ganz ernst gemeint wahrscheinlich, aber schon in dem Hinblick, dass es machbar wäre. Ja, und am Ende bist du auch ins Ziel gekommen und erzähl mir mal, was passiert ist.
Ja, also erstmal voll alles erreicht, alles erfüllt, alles richtig gemacht. Form wie noch nie, Leistung hat gestimmt. 4,48 bin ich gefahren im Endeffekt auf der Strecke. Nein, stimmt nicht, 4,50 bin ich gefahren. 4,48 war eigentlich die Zeit, die ich dachte fahren zu müssen, um die Quali zu schaffen. Das war die Zeit, die letztes Jahr gereicht hat. Die hat dieses Jahr nicht gereicht. Dieses Jahr hätte man 20 Minuten schneller sein müssen. Mit 4,20 wäre man qualifiziert gewesen. Nichtsdestotrotz bin ich einfach hochzufrieden. Ich bin, wenn das i-Tüpfelchen, die Quali zu erreichen, wenn das noch geklappt hätte, wäre es mega gewesen. Es war an dem Tag auf der Strecke für mich auch auf gar keinen Fall drin. Da gibt es keine Ausreden. Aber meine Form war einfach stark wie noch nie. Es hat Spaß gemacht. Ich hatte Drucker und Pedal. Es war ein wildes Geballer. Wie das Rennen genau gelaufen ist, können wir ja gleich nochmal darauf eingehen oder auch nicht.
Genau.
Erste Runde war, nochmal, um das kurz mal so abzureißen, weil du nachfragtest, erste Runde war mega, mega schnell. Ich habe am Anfang zweimal die Gruppe verloren, in der unglaublich stark auffahrende Marc auch war, musste da ein paar Körner lassen, um da wieder dran zu fahren. Erste Runde in 2:10, 2:20 gefahren, irgendwo was dazwischen, jetzt habe ich es vergessen, in 2:20 gefahren und die zweite 10 Minuten langsamer und das führte dann zu der Endzeit von 4,50. In der zweiten Runde keine Gruppe mehr gehabt, Pipi-Pause und dann im Wind gestorben in der Gruppe, die nicht fahren wollte. Aber echt auch festgestellt, dass deutlich mehr hätte gehen können. Nur wenn die nächste Gruppe weit weg ist und niemand Lust hat mitzufahren, dann macht es irgendwann auch keinen Sinn, als Einziger im Wind zu sterben. Und ja, deswegen war die Zeit nicht besser. Kann man sagen, mit ein bisschen Windschatten 10 Minuten schneller wären gegangen, aber das wäre immer noch 10 Minuten zu wenig gewesen, um sich zu qualifizieren. Also top zufrieden, Quali nicht in Reichweite auf der Strecke.
Genau, nichtsdestotrotz finde ich, ich meine, du bist einen 28er Schnitt gefahren. Auf 136 Kilometer waren es dann offiziell, glaube ich, am Ende. Mit einem Gravelbike in den Bergen. Deine 1400 oder 1500 Höhenmeter waren auch noch dabei. Wie die Strecke genau ausgesehen hat, vom Untergrund her, gehen wir gleich drauf ein. Chapeau, mein Lieber. Das ist eine Geschwindigkeit, hätte ich vorher nicht für möglich gehalten, dass man das auf die Distanz mit den Höhenmetern mit einem Gravelbike leisten kann. Also von daher absolut großen Respekt von mir, spreche ich hier in aller Öffentlichkeit aus, starke Leistung. Auch von Nicole im Übrigen.
Das ist doch noch viel mehr zu würdigen, glaube ich.
Genau.
Aber danke.
Genau, also ich gratuliere euch beiden zu dem erfolgreichen Finish, ohne selbst da gewesen zu sein. Aber also ihr habt mich angetriggert, muss ich sagen. Muss ich ganz klar sagen.
Na, geht doch.
Ziel erreicht. Schönen Tag noch.
Oh, wir können aufhören. Tschüss.
Marki Mark. Warte mal, wenn wir gleich von der Strecke erzählen, dann wird das noch genau. Mehr.
Marki Mark. Tim hat es gerade gesagt. Erste Runde bärenstark gefahren. Was hat man darunter zu verstehen?
Maximalen Race-Spaß. Das war wirklich total genial. Die Strecke ist super. Wir gehen gleich noch im Detail drauf ein. Tim und ich sind relativ weit hinten im Feld gestartet, aber ich glaube, wir sind ganz gut weggekommen, ein bisschen auf dem ersten Anstieg. Wenn du in einer größeren Gruppe da reinfährst, dann ist klar, einer kommt quer, absteigen, hochschieben. Das war so beispielsweise eine Passage, wo wir beide dann wieder uns zurück ins Rennen kämpfen mussten. Aber die Pace, wo wir uns da befunden haben, die hat total super gepasst für uns. Bei mir lief es auch gut, bis, seit dieser Woche weiß ich's, mein ISG sich quergestellt hat und mir quasi die Kraft in die Beine geraubt hat. Und das war letztendlich der Grund, weswegen ich dann nach der ersten Runde abgebrochen habe und nicht gefinisht habe.
Und du solltest doch mit mir im Wind fahren nach meiner Pipi-Pause. Ich habe gedacht, ich kann mir die erlauben, weil gleich kommt Marc von hinten, dann fahren wir zusammen wieder nach vorne. Ja, dann stand ich da. Ich meine, für dich viel schlimmer als für mich, aber trotzdem, das war mein Plan.
Ja, es tut mir leid. Und du hattest es ja eben auch schon angesprochen. Der Wind, das war ein Faktor, das war unglaublich. Ne? Ich glaube, laut Wetterbericht 40, 50 km/h in Böen. In Böen habe ich nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Ich hatte das Gefühl, der stand permanent gegen uns an. Das war irre. Und wenn man da keine
permanente 30 km/h von vorne.
Ja. Bitte?
Das war permanent 30 km/h Wind von vorne auf dem Stück, die Drau runter oder hoch, auf jeden Fall in die eine Richtung weg von Felden.
Ja.
Ja, und teilweise kam er auch wirklich von der Seite. Das war auch an einer Stelle. Und wenn man so ein kleines, leichtes Rad hat, dann greift das da schon mal ganz gut rein. Also ich hatte an einer Stelle echt Probleme, das Rad zu halten. Ich bin mit einer anderen Frau zusammengefahren und da haben wir beide mal kurz gequiekt, als die Böe von der Seite kam.
Ist aber ein Rundkurs gewesen. Ne? Beim Rundkurs kann man auch jetzt, ohne dass ich es genau weiß, weil ich habe es nicht vor Augen, aber dann, irgendwann muss er ja auch mal von hinten kommen.
Ja, wenn nicht die Rückenwindstrecke dann in den waldigeren Teilen gewesen wäre, wo man den Wind nicht von hinten bekommt. Das war ein Krux bei der Sache.
Das ist ein guter Trick vom Veranstalter, ja. In Ordnung. Ja, Marc, also was ich noch nicht so ganz verstanden habe, Nicole, du hast eben gesagt, du wolltest auch 2 Runden fahren. Tim und Marc sprechen auch von 2 Runden. Sind das unterschiedliche Distanzen, unterschiedliche Runden gewesen? Oder wie müssen wir uns das als diejenigen, die nicht vor Ort waren, vorstellen?
Ja, das sind unterschiedliche Runden gewesen. Ich bin ja ich bin Catch Guelph gefahren. Da hatte man die Option, eine Runde mit 65 Kilometern zu fahren oder eben danach noch einen zweiten Loop dran zu hängen. Mit knappen 20 Kilometern. Das bin ich gefahren und die Jungs sind die 65 Kilometer einfach 2-mal gefahren.
Okay, also du bist...
Das war dann die Strecke, die man fahren musste, um sich für die WM zu qualifizieren.
Ja, um das kurz übersichtlicher vielleicht darzustellen. Die 65 Kilometer Runde 2-mal zu fahren war die volle Distanz, diese große WM-Quali-Blablabla-Runde. Und die letzten 15 Kilometer, dieser letzte Anstieg von der ersten Runde, die konnte man nochmal extra fahren, ohne die komplette zweite Runde zu fahren. Und das ergab dann nachher die 85 Kilometer, die kürzere Runde. Ich hoffe, das ist jetzt klarer geworden. Beim Reden ist mir aufgefallen, es wird auch nicht klarer, wenn man es so erklärt, wie es in meinem Kopf deutlich war.
Genau, Tim, danke. Ja, da tun wir uns beide nichts.
Ja, weil es sind, glaube ich, 3 Distanzen angeschlagen gewesen. Ne? 75, 85 und 140.
Genau. Oder eine Runde kann man fahren, 2 Runden kann man fahren und 1,5 Runden kann man fahren.
Und die kleine Runde, das war fast die coolste, fand ich. Da ging es nämlich am Ende einmal steil hoch und dann, was wir Mountainbiker natürlich ganz gerne haben, so ein bisschen ausgesetzt, wurzelig durch den Wald. Traumhaft. Das machte richtig Laune. Mit einem Gravelbike sehr gut beherrschbar. Mit dem Hardtail wäre es natürlich noch was anderes gegangen, wäre noch einen Tacken schneller gegangen. Darum geht es aber an der Stelle nicht. Das war alles super beherrschbar und nochmal, es hat Laune gemacht.
Genau, wenn du da gerade drauf ansprichst, auf die technische Eignung oder auf die Strecke, um das mal ein bisschen so zusammenzufassen, weil wir haben, die meisten Hörer werden Mountainbike fahren und das war auch erst mein zweites Gravel-Rennen und das erste am Wörthersee. Man darf sich jetzt, wenn man vom Mountainbike kommt, nicht vorstellen, dass irgendetwas Vergleichbares an Anspruch oder Gelände eine Rolle spielt in diesem Rennen. Das ganze Ding ist gestartet auf Asphalt, dann ging es 2-mal hoch, 2-mal runter durch so waldige, mittelgebirgsartige, kurze Stiche, wo es ein bisschen Matsche am Boden gab, auch mal in der Senke. Da haben sich dann die Hälfte der Gravelfahrer, die ja doch eher Straßenfahrer sind von ihrer Genese, das konnte man doch deutlich merken in dem Starterfeld, dann mal quergestellt oder mal abgerollt eleganterweise, das hat uns dann ein bisschen aufgehalten. Da hat man doch gemerkt, dass das vielleicht gar nicht die Technik, aber der Mut ist, den der Mountainbiker mehr hat als der Straßenfahrer, weil wir einfach uns auskennen mit dem Geläuf und dann wissen, da passiert einfach nichts, da kann man mal durchrollen. Ich glaube, dass das viel eher die Panik ist, die die Leute da abrollen lässt, als das fehlende Vermögen. Dann kam danach ein bisschen welliges Gelände mit vielen feinstem A-Gravel, feinsten Schotterwegen oder feinem Grind, wo man dann richtig lange Strecke auch gerade ballern konnte, bevor der Hauptanstieg kam. Der Hauptanstieg, das sind so 2 Kilometer, im Schnitt hat es, glaube ich, so 10%, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das war schon ein bisschen auch geländiger, mit ein paar Felsbrocken drin, ein bisschen ausgesetzt an 2-3 Stellen. Da hat mich auch mal einer gut in die Karotten gefahren. Das hatte Marc vorhin schon gesagt, dass man auch mal absteigen musste oder mal schieben musste. In der ersten Runde war das so wegen des Verkehrs. Konnte man aber gut durchdrücken, allerdings auch nicht über der Schwelle, weil dafür war es dann doch wieder irgendwie zu lang. Dann gab es viel, viel, viel Asphalt, viel, viel schönen Kies und richtig Radweg. Radweg mit Naturuntergrund, was richtig Bock gemacht hat zu ballern in der Gruppe. Also du kennst es ja als straßenerfahrener Mensch, Thomas. Wenn das so richtig, eine Gruppe mit richtig Schwung und das zieht richtig und das geht über 40, das macht schon Bock. Und das macht noch mehr Bock auf Gravel, wenn man das Geräusch, das bekannte Geräusch, das Knirschen hört und den Staub und das und die Sonne und der Wind, das hat schon richtig Bock gemacht da in dem Tal mit der Aussicht auf die schönen Berge. Und dann gab es diese letzten 15 Kilometer, die tatsächlich dann nicht nur den Schlussanstieg und die letzte Verpflegung auch irgendwie darstellten, sondern auch dann, da ging es dann wirklich ein bisschen ins Gelände mit Wurzeln. Da konnte man sich vielleicht auch mal einen Laufradsatz kaputt fahren. Und da konnte ich, und ich glaube, das gilt für Marc und Nicole genauso, deutlich merken, dass man schon, wir haben schon anders laufen gelassen als die meisten Leute, die da mit dem Gravelbike untereinander unterwegs waren. Und das soll jetzt nicht sein, um anzugeben, das ist Erfahrung, das habe ich gerade schon mal gesagt. Nur das hat dann auch Bock gemacht, tatsächlich, um ehrlich zu sein. Dann zu sagen, ah, guck mal, die Kollegen hier, die gerade noch 400 Watt mehr hatten als ich, die haben auf einmal nicht mehr 400 Watt mehr Mut, haben die nicht. Und das hat schon auch Spaß gemacht.
Ja, das ist.
Und dann konnte man schön ins Ziel ballern.
Das ist ja auch ein Phänomen, was wir bei der ein oder anderen Transalp auch schon festgestellt haben, dass es unheimlich viele starke Fahrer gibt, die bergauf uns wirklich abstellen und dann aber das Parkticket ziehen, sobald es ein wenig technisch bergab geht, auch im Bereich des Mountainbikens. Und dass wir mitunter vielleicht da auch die ein oder andere etwas stärkere Phase dann auch im Rennen haben können. Genau.
Da ganz genau, das war natürlich der wunderschöne Karawankenradweg, auf dem wir uns da bewegt haben. Die Karawanken, die wir natürlich auch im Blick hatten. Da war ich vorhin natürlich völlig um Holzweg, aber das ist, wenn man so wenig in den Alpen unterwegs ist wie ich in den letzten Jahren, dann vergisst man natürlich auch die Gebirgszüge.
Ja, aber ich gebe dir recht, Karawanken, Karwendel, das kann man schon mal als nicht örtlicher mal
verwenden. Eine Anmerkung noch, wenn man dann bei Strava als glorreicher, oder darf man ja gar nicht sagen, als glorreicher Premium-Kunde, kann man natürlich dann noch die Zeiten mal vergleichen des Tages. Und da konnte man sehen, dass die Downhill-Zeiten schon deutlich im ersten Viertel des Startfeldes lagen im Vergleich zu den Bergauf- und Flachzeiten, wo es dann tatsächlich auch in der Mitte irgendwo war, wo man auch nachher, also ich mich dann wiedergefunden hatte. Also das war schon dann auch da schön mal zu sehen, wie es da ist. Liegt natürlich vielleicht auch an meinem heftigen Gerät, mit dem ich da unterwegs war.
Genau, die Technik haben wir uns im Vorfeld auch eingehend unterhalten. Wir kommen gleich drauf, ob denn das auch alles so zugetroffen ist, wie ihr euch das erhofft habt. Aber Marc, noch eine Sache zu deinem ISG. Mhm. Ist das ein Anlass jetzt, das Bike und deinen Körper mal fitten zu lassen? Kann man das, ist das eine Geschichte, die möglicherweise öfter auftritt, weil da was nicht richtig passt unter Umständen? Oder ist das an dem Tag einfach dumm gelaufen, weil ja, richtig scharf rangegangen, sehr lange Strecke im Vergleich zum Training, etwas härter, als man es vielleicht zu Hause trainiert hat, oder trifft beides gar nicht zu?
Das ist eine Problematik, die ich seit über einem Jahr schon mit mir rumschleppe. Immer irgendwo so in der Hüfte hatte ich Probleme. Ich habe es immer auf den Hüftbeuger geschoben. Ich trainiere jetzt auch mit Basti mit Diamonds zusammen und wir haben da auch schon angesetzt mit entsprechendem Blackroll-Programm, denen mit eingebaut und ja, dass sich das ISG jetzt zugesetzt hat, das sagte ja auch Topedin halt auch, durch einen heftigen Krafteinsatz passiert das und oft ist es halt auch so, da muss dann manuelle Therapie her, weil sich das von alleine nicht mehr freisetzt. Ne?
Ja, hat also nichts mit der Sitzposition, die man vielleicht optimieren könnte auf dem Gerät zu tun oder unter Umständen vielleicht doch?
Ich denke nicht, weil gefittet ist das Rad auch. Alle Räder.
Okay, alles klar. Ja, alles klar. Ja, dann sag das doch.
Entschuldigung. War in meinem Kopf jetzt selbstverständlich. Nein, Räder sind gefittet, auch bei Basti. Möchte nicht zu viel Werbung machen, aber nachdem wir mit dem Bike-Fitting durch waren, sagte er dann auch, wir müssen jetzt mal deinen Körper fitten. Und dann sind wir nämlich schon hatte sich Becken angeguckt, ne? Welches Bein ist wie lang, minimaler Beckenschiefstand und ja, wie gesagt, man arbeitet dran.
So, kommen wir zur technischen Geschichte. Im Vorfeld haben wir uns unterhalten über dies und das und jenes, insbesondere über Übersetzungen, Reifenwahl, Felgenhöhen und Trinkrucksack, ja, nein. So, Nicole, du bist die kürzeste Strecke. Nee, stimmt gar nicht. Marc ist die kürzeste Strecke
gefahren. Ja, lass mich anfangen. Ich möchte aber was
sagen. Das hört sich gut an.
Du hattest eh gerade das Wort. Insofern, hast du noch was verändert seit der Vorschau am Fahrrad oder ist es genauso geblieben? Und wie ist dann die Technik mit den geografischen, örtlichen Gegebenheiten zurechtgekommen? Weil ein technisches Problem hattest du ja offensichtlich nicht.
Absolut nicht. Im Gegenteil, das war so, wie es geplant war, durchgezogen und auch optimal. Von den verhältnismäßig schmalen Reifen, 40ern, Maxis Reaver. Schmales, schlankes Profil in der Mitte, dominanter Außenstollen, hat absolut gereicht, bin ich super mit zurechtgekommen. Der Einfachantrieb war für mich auch in Ordnung, hat alles optimal gepasst. Und das Einzige, was ich im Nachhinein ändern würde, ich glaube, das würden wir, glaube ich, alle anders, also Tim und ich anders machen, wir sind mit Trinkrucksack gefahren, den würde ich beim nächsten Mal weglassen. Denn, das bringt mich jetzt kurz zu einem anderen Punkt, dieses Event ist erstklassig organisiert. Das war wirklich super. Die hatten die Verpflegungsstationen an den richtigen Stellen und die waren weitläufig und groß. Und zwar so weitläufig, dass jeder Fahrer im Fahren eine Trinkflasche angereicht bekam. Das war richtig großartig.
Okay, das habe ich tatsächlich einmal erlebt bei einer, da hieß es noch Trans-Schwarzwald. Da gab es tatsächlich Trinkflaschen, die bereitstanden vom Veranstalter, entweder ISO-Rot oder ISO-Gelb oder ISO-Wasser, die standen auf verschiedenen Tischen und man konnte die halt im Vorbeifahren einfach greifen. Habe ich nie wieder erlebt, aber wenn sowas natürlich von dem Veranstalter bei einem Wettkampf angeboten wird, stellt sich die Frage nach dem Trinkrucksack nicht, da bin ich komplett bei dir. Da müsste man nur überlegen, was ist drin, was wird angeboten, ist die Mische
das wird gerufen. Scharf genug? Cola, Wasser, ISO.
Genau, genau. Aber
und wenn das ISO ist auch klar, das wurde auch noch gesagt, welches es war. Ich habe den Namen aber vergessen, das war dieser Sponsor, den ihr auch bei Cape Epic hattet, sag mal eben, dürfen wir ruhig nennen, wenn er dir da einfällt. 24, irgendwas, irgendeine Nummer, Zahlenkombination, keine Ahnung.
246.
Ja, kann. Auf jeden Fall haben sie gesagt, was das ist. Ja, weiß man auch vorher, wir als vom Mountainbike nicht mehr so sehr verwöhnt mit sterbenden Events, sind das gar nicht mehr so... waren überrascht, dass es so war. Es wurden tatsächlich Flaschen für jeden angegeben. Die wurden nicht drapiert, dass man sie nehmen konnte, anhalten musste. Im Fahren konnte man sich entscheiden, was man wollte. Die Flasche wurde angegeben. Das war wirklich 1A. 1A auch organisationsmäßig, Marc hat schon angesprochen, Straßensperren, Stewards, Weganzeigen, Markierungen. Also es gab keine einzige Situation, in der man... ich mich hätte verfahren können. Es gab keine einzige Situation, die nicht sicher abgesperrt war und es gab keine Situation, in der man nicht jemanden hatte, den man hätte fragen können oder der einen in irgendeiner Art und Weise in die richtige Richtung dirigiert oder kommentiert hätte. Das war wirklich, muss man auch mal loben. Man hat aber auch gesehen, dass da richtig, also Tourismus Kärnten war da auch mit Sponsor und mit dem Boot und die standen auch am Podium da, der Sprecher, Präsident, ich weiß nicht, wie die Organisationsstruktur da ist. Da wurde auch richtig unterstützt, da wurde auch richtig Kohle reingebracht. Das war auch deutlich. Das war keine ehrenamtliche Aktion, da ist bestimmt auch kein Gewinn mitgemacht worden.
Die Geschichte mit den Flaschen, war das vorher, hätte man das rausfinden können? Wurde das kommuniziert vom Veranstalter?
Ja, naja, ja, das stand auch überall. Nur an den Verpflegungsstationen werden Getränke gereicht. Da gibt es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, sage ich mal.
Okay, dann hat man nur noch das Problem, verträgt man es vom Magen her und ist die Mische kohlenhydratmäßig so angereichert, dass man auch über die Runden kommt. Aber gut, ein Restrisiko bleibt dann.
Also ich hätte es tatsächlich anders als Marc. Ich würde wieder mit Rucksack fahren.
Ja.
Aber ich würde die zweite Flasche nicht mehr mitnehmen. Ich würde Rucksack fahren und Gels und ISO dann weiternehmen im weiteren Verlauf. Also das wäre schon.
Gehen wir, Marc, hast du noch irgendwas zu ergänzen?
Nee, zur Technik. Zu der Thematik nicht. Alles gut.
Wunderbar. Nicole?
Ja, das bin ich.
Marc ist einmal 12 gefahren, das hatten wir letztes Mal besprochen. Du hast einen Zweifachantrieb, deswegen die Frage nach der richtigen Übersetzungsbandbreite stellt sich eigentlich dann in dem Fall nicht. Ne? Es ist leicht genug am Berg wahrscheinlich und auch lang genug, wenn man mal richtig latschen muss.
Ja gut, ich hatte schon danach, also wenn man im Wind dann oder im Windschatten halt gefahren ist und dann wirklich mal Strecke machen konnte, hatte ich tatsächlich einmal die Situation, dass ich gedacht habe, okay, du hast keinen Gang mehr. Das war dann schon so. Aber das war jetzt nicht weiter schlimm. Also es war Jammern auf ganz hohem Niveau. Ich war super zufrieden. Ich war auch überrascht, wie gut ich mit dem Gravelrad einfach bei einem Rennen auch zurechtgekommen bin, weil es ist ja schon ein anderes Feeling. Und auch gerade so diese wesentlich dünneren Reifen. Aber ich habe mich zu keiner Zeit unsicher gefühlt oder hatte das Gefühl, das Rad nicht unter Kontrolle zu haben. Und oder auch in diesen kleinen technischen Passagen war es eigentlich richtig die absolut gute Wahl. Also ich bin zu keiner Zeit gerutscht oder hatte irgendwie sonstige Probleme, dann da runterzukommen oder hochzukommen. Das war schon alles richtig gut so. Ich weiß natürlich nicht, wie es gewesen wäre, wenn es nass gewesen wäre. Wir hatten das Glück, dass es nicht nass war. Aber auf trockenem Untergrund war das richtig gut.
Bist du auch mit Rucksack gefahren?
Ich bin auch mit Rucksack gefahren, weil ich halt, ich habe immer so ein Problem damit, diese Plastikbecher irgendwie anzunehmen. Und ich bin halt davon ausgegangen, man kriegt irgendwelche Becher angereicht. Hätte ich das im Vorfeld gewusst mit den Flaschen, hätte ich mich da wahrscheinlich auch umentschieden. Aber so bin ich mit Rucksack gefahren. Das war okay. Ich habe mir dann an der letzten Verpflegungsstation habe ich mir dann nochmal Wasser geben lassen im Vorbeifahren. Das war gut. Auch die waren super nett. Ich muss da wohl auch schon ein bisschen fertig ausgesehen haben. Und dann, dass man mich auch gefragt hat, ob alles okay wäre oder ob ich Hilfe brauchen würde. Da habe ich gedacht, okay, aber Zeit, dass du ins Ziel kommst. Aber von der Technik her hat alles super geklappt. Ich hatte so ein bisschen Angst davor, ob vielleicht so ein Reifen nicht hält oder dass man dann irgendwie mal flicken müsste oder so. Am Vortag hat Marc mich dann noch gebrieft. So, da hast du das Werkzeug, da ist das, da ist die Kartusche. Und zum Glück habe ich es alles gar nicht gebraucht. Also ich war doch ein bisschen beeindruckt, wie robust so ein Gravelrad sein kann.
Ja, ich glaube, die können schon eine ganze Menge vertragen, das stimmt. Schön. Tim, du bist der mit der Classified-Narbe. Auch du wirst bandbreitenmäßig keine Probleme gehabt haben. Wie ist es dir ergangen?
Also bandbreitenmäßig hat das alles soweit gepasst mit der 4036 oder 4010-36 mit der Classified dabei. Also 28-36 als dünnster Gang, 4010 als dickster. Bergab hat es mal, einmal hätte ich gedacht, ach, könntest du mal was beitreten, aber das ging dann genauso gut mit meiner hervorragenden versenkbaren Sattelstütze, dass ich den Aero-Vorteil nutzen konnte und da viel mehr Tempo machen konnte, als ich hätte beitreten können. Und aber das ist echt nur ein ganz kleines Stück gewesen, auf Asphalt bergab, wo ich vielleicht ein bisschen hätte dicker treten können. Sonst hat das wunderbar gepasst, bergauf, bergab, war froh, dass ich auch relativ dünn fahren konnte. Einige Fahrer hat man doch gesehen, die mit klassischen Straßenübersetzungen gefahren sind, die doch ganz schön kneten mussten an dem ersten längeren Anstieg, da über die 2 Kilometer. Was ich nicht getan habe, was ich letztes Mal noch versprochen habe in der Vorberichterstattung, nenne ich es jetzt, die dicken Reifen bin ich nicht gefahren. Ich habe die 40er Schwalbe GS One R draufgelassen. Richtige Entscheidung. Ein bisschen Komfort lässt man dann natürlich schon und vermisst man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, aber auf der Strecke wäre es nicht gerechtfertigt gewesen, dickere Reifen zu fahren. Man hätte jetzt sagen können, ja, 42, 45, aber wäre auch nicht nötig gewesen. Also die Stellen, die unkomfortabel sind auf der Strecke, sind so kurz, dass sich alle Überlegungen, die nicht Sicherheitsüberlegungen sind, weil man denkt, man fährt vielleicht einen Defekt mit einem weniger voluminösen Reifen, spielen keine Rolle. Komfortfrage stellt sich nicht. Es geht rein um Sicherheit, wenn man sagt, man möchte vielleicht einen dickeren Reifen fahren.
Habt ihr mal rechts und links geguckt, was anderen Teilnehmer, insbesondere die, die sich qualifiziert haben, was die vielleicht so ans Setup gefahren sind?
Ja, aber tatsächlich habe ich einen Blick riskiert und wirklich von bis. Also ja. Ich glaube, dass der Trend, der sich in den letzten Jahren, sage ich mal, für die Gravel-Szene durchsetzt, tatsächlich auch dickere Reifen zu fahren, was am Anfang so ein bisschen verpönt war, wo man ja gesagt hat, so dünn wie möglich fahren, vor allem nachdem sich diese Race-Szene ein bisschen etabliert hatte, jenseits vom Free-Spirited Mind, den man da so hatte am Anfang, wenn man gesagt hat, okay, wir sind jetzt hier UCI und wir fahren wirklich um die Wette, dass da tatsächlich diese Philosophie, wir fahren jetzt dünn, wir fahren wenig Profil, weil wir sind coole Straßenracer, dass sich da die Leute ein bisschen verabschiedet haben und dass der Trend zu dickeren Reifen geht. Aber man hat auch noch tatsächlich profillose Reifen gesehen. Man hat aber auch tatsächlich auch im vorderen Feld sehr breite Reifen gesehen, 45. Durchwachsen.
Seid ihr Aero-Felgen gefahren? Ich glaube nicht, ne?
Nein. Aber hätte, wenn man daran glaubt, dass es Sinn macht, hätte man es tun können.
Ja, ich will darauf hinaus, dass es ja nun sehr windig gewesen ist. Und Nicole sagte es eben einmal, dass auch von der Seite da der Wind drauf stand. Aber gut, 50er Aero-Felgen fährt man, glaube ich, im Gravel-Bereich eh nicht unbedingt. Ne? Ich glaube, da ist so bei 35. Oder habt ihr?
Ja, aber ich habe gelernt, dass Aero-Felgen auch bei Seitenwind enorme Vorteile bringen. Irgendein Sender wusste es letztens wieder zu erzählen.
Ja, das ist der Surf-Effekt. Wenn du mit dem Surfbrett fährst, fährst du ja quasi draufstehend nach links oder nach rechts. Du fährst ja nicht geradeaus. Also du stehst ja mit der Schulter immer in eine Richtung und der Wind kommt ja quasi von der Seite ins Segel.
Man segelt am Wind.
Genau. So, und so,
das ist so wie mit den Flexfelgen, ne? Die einen den Berg hochkatapultieren. Die habe ich auch letztens noch.
Die Kurve kürzer machen, ja, ja.
Ja,
ja, die kratzen die Kurve. Genau, und so ähnlich stelle ich mir das als ehemaliger Windsurfer und aktueller Rennradfahrer und Mountainbiker vor, wie der Effekt mit Aerofelgen sein könnte.
Also ich habe nach diesem Rennen mir vorgenommen, wenn ich dann nächstes Jahr wieder starte, dass ich mit den Aerofelgen fahren werde. Dass ich auf die 200 Gramm Mehrgewicht, dass die egal sind auf der Strecke und dass ich die Aerofelgen da mal ausprobieren.
Ich habe es ja eben schon einmal gesagt, Kärnten ist ja bekannt für seine Wettersicherheit und ihr habt es ja auch schon gesagt, es war trocken. Aber wenn ich mir die Bilder so angucke, die ihr gepostet habt, dann hattet ihr ziemlich rote Nasen. Also es scheint kalt gewesen zu sein.
Ja, nur am Renntag vorher. Am Tag davor war es schön warm. Um die 21 Grad. Nach dem Rennen ging es eigentlich auch wieder. Nur morgens, da war kalt.
Um wie viel Uhr war Start?
Ja, ich glaube um 14:15.
Humane 9.45 Uhr für uns.
Ja,
ich glaube 9:50 für dich, Nicole, kann das?
Genau, 9:45
Uhr. Ja. Das Problem war, wir sind ja donnerstags angereist, es war tatsächlich so gut in den 20er-Bereich hinein, temperiert, sagen wir mal von 20 bis 23, 24 sogar in der Sonne und richtig schön knallig mit Sonnenbrandgefahr und allem Zip und Zap die 3 Tage vorher. Über die Nacht zum Renntag, zu dem Sonntag, brach dann nicht der Regen, aber der kalte Wind über den See ein. Das heißt, sobald man sich im Schatten befand oder im Wind, war es einfach nur noch 2 Grad. Mit Nachtfrost und allem, was da so zugehört. Und so haben wir uns auch den Arsch abgefroren in der Startaufstellung.
Hauptsache trocken, genau. Und gut, Strecke war dann entsprechend natürlich nicht staubig, sondern hatte so ein bisschen Bindung, ne? Wenn es vorher auch mal ein bisschen feucht war über Nacht. Hört sich auf jeden Fall gut an. Du hast es gerade schon gesagt, du würdest es wieder tun, wenn es das nächste Jahr geben würde. Gibt es da schon einen Termin? Gibt es da schon, wird schon Merch gemacht für die 2026er Teilnahme? Und wie sieht es bei den anderen beiden aus? Würdet ihr auch wieder teilnehmen? Ist das eine Reise wert, die Alpen wie Hannibal einmal komplett zu überqueren? Nur für ein verlängertes Wochenende am Wörthersee.
Ich wäre sofort wieder dabei. Ich fand's total super.
Ja, man sollte sich den 12. April 2026 definitiv reservieren.
Ja, du auch, T-Racer.
Betonung liegt aber auf verlängertes Wochenende. Weil die Anfahrt sollte man nicht unterschätzen. Wie gesagt, da sind wir auch morgens natürlich in den ganz normalen Verkehr gekommen. Ich bin nachts losgefahren hier am Niederrhein. Das sind 1100 Kilometer. Da sind 13 Stunden Fahrt geworden, natürlich mit einer Kaffeepause hier und da, aber dann auch mit Verkehr natürlich in München rum, man kennt das. Und auf dem Rückweg, da bin ich tatsächlich nachts um 2 Uhr zurückgefahren, weil ich das vorher so recherchiert hatte, dass ich dann mit 9,5 Stunden nach Hause komme und zu allen anderen Tagsüberzeiten, egal wie ich losgefahren wäre, wäre ich wieder 13 Stunden unterwegs. Und das lohnt sich wirklich nur, wenn man das gut plant, mit freien Tagen sich umschmückt. Sonst halte ich das für eine Tortur. Ich sag mal, Freitagnacht dahin fahren, Sonntag Rennen fahren, Sonntagnacht zurück, das ist nichts, was ich unbedingt empfehlen möchte.
Nein, das würde ich auch nicht machen. Ich formuliere es andersrum. Ich finde das Event, die Landschaft, das Ganze drumherum, das Paket ist so stimmig, ich würde das so planen wollen, dass man das wirklich mit einem verlängerten Wochenende machen kann. Das lohnt sich.
Das heißt, verlängertes Wochenende donnerstags hin, montags zurück. Wann Korrekt. War Renntag? Samstag oder Sonntag?
Sonntag.
Sonntag.
Leider Sonntag. Ja, ja. Samstag wäre noch besser gewesen für unsere Planung. Wir sind ja auch Donnerstag da gewesen, Donnerstagvormittag oder Donnerstagmittag. Und dann wäre Samstag der perfekte Renntag gewesen, um Nacht auf Montag zurückzufahren. Leider war das Rennen erst Sonntag.
Für die Rückreise gebe ich dir recht, Tim. Ansonsten, finde ich, haben wir uns das perfekt eigentlich einteilen können. Wir sind, abgesehen von der Tatsache, dass du alleine hinfahren musstest, wenn du auch jemanden hättest, der mal Lenkzeit übernommen hätte, wäre das mit Sicherheit besser gewesen. Wir sind da angekommen, haben uns eingerichtet, sind eine kleine Runde ja gefahren und am nächsten Tag haben wir uns einmal die Strecke komplett angeguckt. Das war freitags. Samstags immer noch locker eine Runde gefahren, haben die Akkreditierung gemacht und uns im Prinzip aufs Rennen vorbereitet. Halber Ruhetag quasi. Und am Sonntag war Renntag. Also was das betrifft, fand ich das schon ideal eigentlich.
So hast du natürlich recht, von unserer Einteilung von den Fahrten, auch wie wir es gemacht haben, war es schon ziemlich, ziemlich.
Habt ihr euch die komplette Runde angeschaut, die 65 Kilometer am Freitag?
Ja.
Ja.
Stark, ja. Ja, macht Sinn.
Aber hat auch tatsächlich, wir haben auch gezweifelt, ja, will man das wirklich machen und hin und her, aber wir sind hier sehr, sehr locker gefahren. Ich glaube, 4 Stunden, ne, ja, drei, über 3 Stunden auf jeden Fall sind wir darüber gefahren. Ganz, ganz locker. Und es hat sich im Rennen ausgezahlt, das vorher gefahren zu sein. Da bin ich ganz überzeugt. Es gab doch, vor allem in diesem zweiten Teil, wenn man das ohne das vorher mal gesehen zu haben, da reingeknallt wäre in diese letzte kleine Runde, da wären doch viele Unsicherheiten da gewesen, glaube ich, die wir so einfach nicht hatten, weil wir den Streckenabschnitt schon.
Ja, wird es nächstes Jahr auch wieder ein Qualifier sein? Weiß man das schon oder ist das noch unklar?
Es wird auch nächstes Jahr wieder ein UCI-Rennen sein.
Jetzt sind wir schon im nächsten Jahr. Wir hatten ja über Ernährung gesprochen in der Vorberichterstattung. Und da hab ich persönlich und ich glaube auch Marc einen Durchbruch erzielt. Also ich kann für meinen Teil sagen, dass ich zum ersten Mal mit Kohlenhydraten über Flüssigkeit sehr gut gefahren bin. Das ist mir vorher noch nie gelungen. Aber auch der Abend vorher und der Morgen waren entscheidend. Und da möchte ich vielleicht die Leute, die Inspiration gebracht haben, bitten, da was zu sagen.
Gut, bei Marc wissen wir, dass er zum Frühstück gerne 120 Gramm gekochten Basmati-Reis ohne Ketchup nur mit einem Stück Butter aufgelöst isst. Und ich glaube, Nicole, machst du das jetzt auch, ja?
Ich habe tatsächlich auch Reis gegessen.
Ja.
Reis mit Apfelmus war total gut.
Ja. Ja, der Holländer hat es vorgemacht. Schöne Grüße, Peter, an dieser Stelle.
Liebe Grüße an Peter, genau.
Reis mit Honig.
Also das kann man variieren, wie man möchte. Ne? Die Nüsschen, Reis ist die Grundlage und dann Apfelmus, kann man schauen.
Banane, ja. Ananas.
Duplo geht auch, das haben Tim und ich ausprobiert.
Aber nicht am Renntag.
Nicht am, genau, nein. Das wollte ich gerade noch zu eurer Ehrenrettung sagen. Das war samstags und nicht am Renntag. Das sah ein bisschen pampig aus, was ihr da gegessen habt. Aber jetzt im Ernst, ich habe das ja bei der Transalp letztes Jahr, habe ich damit angefangen, weil ich dieses ganze Weizengedöns nicht mehr im Bauch vertragen habe und habe es jetzt wieder gemacht. Und man hat halt eine ganz große Menge an Kohlenhydraten, die kann man sich reinpfeifen, ohne halt so ein Völlegefühl im Bauch zu haben. Ich finde das wunderbar wertvoll. Also es war richtig gut.
Ja, genau da möchte ich mich auch bedanken für den Tipp und den Hinweis nochmal. Ich hatte genau dieses Problem und das bringe ich auch tatsächlich mit der Kohlenhydratflüssignahrung in Zusammenhang. Ich habe da im Training auch vorher nie Probleme mit gehabt, als ich das bei der Transalp vor 2 Jahren aus dann nutzen wollte, diese Erfahrung, die ich hatte und sage, ja, Gels brauchst du nicht, machst du alles über flüssig, bla bla bla, Sponsor hat ein super Zeug, das bringt dich über die Runden. Und dann bin ich einfach nicht klargekommen. Ich habe die Kohlenhydrate nicht in den Körper gekriegt, obwohl ich eigentlich genug getrunken hatte, Völlegefühl, Bauch, nicht gut. Blablabla. Bla, bla. Bin auf der ersten Etappe richtig abgekackt, habe die Ernährung wieder umgestellt. Vielleicht erinnert sich noch jemand, wie das war vor 2 Jahren in Lienz, in der Hitze. Und mit dem Reis hatte ich tatsächlich, obwohl ich ja unendlich viel Reis gegessen habe, ich weiß nicht mehr wie viel, 3, 4 Schüsseln, nie das Gefühl gehabt, voll zu sein. Und habe die ganze Zeit meine Kohlenhydrate volumenmäßig die Menge Flüssigkeit trinken können. Ohne zu sagen, boah, es passt nicht mehr, der Bauch ist zu voll oder ich fühle mich nicht. Also das hat eigentlich super gepasst, das ist echt ein guter Tipp. Das scheint für mich null Belastung zu sein.
Ja, kann ich so bestätigen. Das Reis geht eigentlich immer ganz gut durch und man kann eine ganze Menge von essen, ohne dass man hinterher dieses schwere Gefühl hat, sondern das ist pure Energie, die auch verfügbar ist, ohne zu belasten. Wunderbar. Fein. Habt ihr noch irgendwas? Nein, natürlich habt ihr noch. Den Greif gesehen.
Ja, Nicole wollte den ja fangen eigentlich. Das war ja ihre Aufgabe.
Ja, ich habe ihn doch am Ende auch in der Hand gehabt. Gibt es doch sogar ein Foto von.
Ja.
Kann ich mir mittlerweile um den Hals hängen.
Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, also ihr bin mir aber sagt, nicht sicher.
Tim, bitte.
Nee, Entschuldigung, ich wollte nicht dazwischen. Ich dachte, bevor du abmoderierst, wollte ich dazwischen. Aber nicht, wenn du noch im Gespräch mit Nicole bist. Da wollte ich nicht unterbrechen.
Ihr sagt, es ist ein rundum gelungenes Event. Professionell organisiert, super Strecke, super Verpflegung unterwegs, Streckenposten, alles tippi, alles tutti. Ihr würdet, wenn es denn in den Zeitplan passt, und dann sind wir schon wieder beim nächsten Jahr, Tim, es ist einfach so, es wieder machen. Und ich habe noch ein bisschen Zeit, das Ganze mir zu überdenken, aber mit der richtigen Crew im Hintergrund kann ich mir das also durchaus vorstellen. Ja, also, wenn ihr nichts mehr habt, Tim, jetzt kommt dein Einsatz.
Das Jahr ist ja noch nicht um, ne?
Nein, also, ich glaube. Wir wollen ja nicht teasern, was noch passiert, aber jetzt sind wir ja.
Ja, das Jahr ist ja noch nicht um, ne? Auch das Gravel-Jahr noch nicht. Wir haben natürlich noch ganz, ganz viele Mountainbike-Events vor uns. Wir haben noch die Coffee & Trainings Langstreckenmeisterschaft. Wir haben die Vereinsmeisterschaften. Wir haben, ich höre gar keinen Widerspruch. Und wir haben noch die Möglichkeit natürlich, uns für die Gravel-WM zu qualifizieren. Und in einem weniger straßenlastigen Rennen mit weniger Wind und weniger Skills an der Gruppe kleben zu müssen, habe ich, und ich rede auch Marc das noch ein, haben wir beide noch die Hoffnung, uns zum Ende der Saison noch ein Ticket zu sichern. Und verfolgt gerne im Podcast und im Blog und auf den üblichen Kanälen, wie sich das gestalten wird.
Wir sind gespannt. Es gibt auch noch in Deutschland, glaube ich, einen Qualifier. Und abschließend vielleicht die WM-Örtlichkeit, der WM-Ort ist ja mittlerweile auch bekannt gegeben worden. Tim, für dich und auch für euch, Küppers, ein Heimspiel, ne? Fast. Im Dreiländereck, im Bereich Limburg. Jetzt weiß ich aber nicht, ist es Belgien oder sind es Niederlande? Jetzt
fast bin Belgien, ne? Es ist um Maastricht, die Gegend ist es.
Genau, da findet es statt.
Ist veröffentlicht worden. Wie steht ihr dazu? Es ist nicht Nizza. Das war ja das erklärte Ziel.
Der Abenteurer in mir hätte natürlich lieber Kenia gehabt. Aber der Pragmat ist natürlich ganz froh, dass er noch nicht mal einen Tag vorher anreisen muss, sondern von zu Hause sogar am Tag vorher die Streckenerkundung machen kann und am Abend wieder im eigenen Bett schlafen.
Ja, genau so ist es.
Ein bisschen langweilig. Ich hätte den Supporter gemacht für Kenia, aber für Maastricht, ich weiß nicht. Limburg ist zu Hause.
Du hast die höchsten Chancen, dich zu qualifizieren als Frau. Von uns allen. Wenn du ordentlich dran ziehst, dann kommen wir und supporten dich. Da müssen wir nochmal drüber diskutieren.
Ja, okay, gut. Wir können natürlich aber nicht den Second Step vor dem First Step gehen, denn erstmal bedarf es ja einer geeigneten Qualifikation, die noch nicht erfüllt ist. Und Tim, du hast in Belgien auch noch was auf dem Schirm, was das angeht, in Hoferlyse?
Last-Minute-Qualifikation ist in Hoferlyse. Die Möglichkeit irgendwie am 30. August. Und das ist ein bisschen, wo man ohne jegliche Straßenskills, so wie ich das sehe aus der Berichterstattung, graveln kann. Und zwar lange bergauf und richtig schwer und anspruchsvoll bergab, dass alle sagen, oh, das ist ja zu schwer und mit den 2.1er Reifen da jetzt fahren und sich die Seitenstollen abschnipseln, damit die in den Rahmen passen seit dem letzten Jahr. Und da sehe ich nicht nur mich, sondern auch uns als eher geeignet, ein gutes Ergebnis zu fahren als am Wörthersee. So viel Spaß es gemacht hat am Wörthersee. Aber das Niveau war einfach deutlich zu hoch in dem Anforderungsprofil.
Und Aachen gibt es, glaube ich, auch noch. Und ich glaube, in Aachen steht dieses Jahr in direkter Konkurrenz zum Unbound oder zum Tracker. Eins von beiden, weiß ich jetzt nicht. So, dass schon gesagt worden ist, ja, das wertvollere Rennen ist das andere, also nicht das Three Rides in Aachen, sodass die Möglichkeit besteht, dass das Fahrerfeld dort eventuell nicht ganz so hochkarätig ist, wie es jetzt in Österreich gewesen ist, am Wörthersee, sodass da die Qualifikationsmöglichkeit vielleicht doch noch ganz reell ist.
Ich weiß gerade nicht genau, wann es in Aachen stattfindet.
Ja, ich glänze wieder mit ganz gefährlichem.
Am 31.05.
Ganz gefährlichem Halbwissen, genau. Und ich meine, ist es das in Girona? Das Tracker müsste es sein, ne? Was da zeitgleich stattfindet. Und da, glaube ich, sind die Geneigten eher unterwegs in Girona als dann beim Three Rides.
Glaubst du, dass das Feld der Age Grouper tatsächlich ist, das nach Girona zieht? Meinst du nicht, dass es eher so Typen sind wie wir, die einfach hier irgendwo wohnen in Deutschland und das Rennen vor der Haustür fahren? Ich befürchte es fast.
Du näherst dich von einer anderen Richtung. Ja, das kann durchaus sein. Ich habe es jetzt mehr so aus ambitionierter Nicht-Profi-Sicht gesehen, ja. Kann schon sein. Also, weiß ich nicht. Es ist jetzt auch nur eine Anmerkung gewesen für euch, einfach mal den Gedanken nochmal aufzunehmen, dass da ja auch, ist ja auch vor der Haustür.
Für mich ist es eine Kombination aus mehreren. Zumal Aachen ist so nah, das kann man fast zum Warmfahren nutzen dann in den Start von uns aus. Das sind ja nur 15, 20 Kilometer, je nachdem, wo es stattfindet. Weil es ist ja auch gibt eine neue Strecke. Ich habe mich noch nicht so genau damit auseinandergesetzt, aber wenn sich das irgendwie einrichten lässt, wollte ich da auch an den Start gehen, ja.
Sehr schön. Gut, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch dreien, dass ihr von eurem Abenteuer berichtet habt. Ich bin angefixt und werde ernsthaft mit mir ins Gericht gehen, erstmal das nötige Material anzuschaffen und dann gegebenenfalls Urlaub einzureichen für den 12. April nächstes Jahr. Wir werden sehen. Und liebe Zuhörer, danke, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Ich denke, eine sehr informative Runde, die wir hier hatten. Wer interessiert ist am Wörthersee Gravel, nicht zögern Und wir freuen uns über jeden Like, wir freuen uns über jede Zuschrift und natürlich auch über jeden Kommentar. Stellt uns Fragen und wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Kaffeekränzchen. Auf Wiederhören, euer Coffee and Chain Drinks Team.
Bye-bye.
Tschüss.
Die Aufnahme kann jetzt beendet werden.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.